Folge von den Bohrleuten. Wir werfen heute einen Blick über den Atlantik auf den amerikanischen Wahlkampf und ich habe mir zu diesem Zweck einen Experten eingeladen.
Ja, hallo, ich grüße dich, Stefan.
Hallo Christian, wer bist du denn? Was macht dich zum Experten?
Ja, was macht mich zum Experten? Also ausgebildet bin ich als Politikwissenschaftler und momentan arbeite ich am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Das ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Lehrinstitut. Also wir haben auch Studierende, wir haben Bachelorstudiengang, wir haben Masterstudiengang. Und ich habe da eine Professur inne für die politischen Systeme Nordamerikas. Da ist der Hauptfokus auf die USA. Es soll natürlich auch ein bisschen Kanada mitgemacht werden. In der Aufgabe forsche ich jetzt schon seit 20 Jahren. Ich habe schon vorher damit angefangen zu den USA. Mich interessiert da insbesondere Sozialpolitik, Steuerpolitik, aber in jüngster Zeit natürlich auch, seit es solche unterschiedlichen Präsidenten gab wie Obama und Trump, was passiert da eigentlich im politischen System mit den Präsidenten, mit Wahlen, mit Parteien, die extreme Polarisierung. Das mache ich regelmäßig in meinen Seminaren und versuche es auch häufiger in den deutschen Medien, dem deutschen Publikum ein bisschen zu erklären, was in den USA passiert. Und ich denke, dass mich das so ein bisschen qualifiziert, hier auch was über die USA zu sagen.
Ich denke doch, zumindest qualifiziert es dich mehr als mich, weil ich mache das nur aus einer Hobbyperspektive und weniger mit wissenschaftlichem, wie sagt man, scientific rigor wäre hier quasi die entsprechende Formulierung. Ja. Du hast in deiner Biografie auf deiner Homepage das doch angegeben, dass der Schwerpunkt quasi komparativ ist. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Das heißt ja quasi in irgendeiner Art und Weise vergleichend. Was vergleichst du denn in deiner Forschung?
Genau, von der Ausbildung her, das war schon während meines Studiums und auch dann während meiner Promotion, habe ich immer vergleichend gearbeitet, weil ich denke, es ist schon wichtig, dass man Kenntnisse eines bestimmten politischen Systems hat, aber manche Sachen kann man halt in der vergleichenden Perspektive viel besser verstehen. Wenn man sich anguckt, passiert sowas Ähnliches in anderen Ländern auch oder hängt es wirklich an ganz spezifischen historischen, gesellschaftlichen Konstellationen? Und da ist es eben interessant, sich das anzugucken, auch so ein Phänomen wie Trump. Ist das jetzt etwas, was es nur in den USA gibt oder ist das vielleicht ein globales Phänomen mancher Demokratien und da findet man, wenn man in andere Länder guckt, nach Brasilien, die ja so einen ähnlichen Trump hatten, Bolsonaro, aber auch hier in Europa, in Ungarn ähnliche Tendenzen. Also was wir momentan sehen, ist so ein bisschen eine Krise der modernen Demokratie. Wir sehen in vielen Ländern rechtspopulistische Bewegungen. Wir haben das auch in Deutschland, AfD. Wir fangen auch hier an, so ein bisschen Polarisierung zu sehen, wo es nicht mehr um den Dialog geht, sondern nur noch um die Disqualifizierung des politischen Gegners. Das ist hier noch bei weitem nicht so ausgeprägt wie in den USA, aber es sind gleiche Phänomene und da stellt man sich dann andere Fragen, wenn man sieht, dass das nicht nur explizit in den USA so ist, sondern auch in anderen Ländern. Aber dann muss man natürlich auch fragen, was sind die spezifischen Bedingungen in den USA, die es vielleicht da so besonders virulent machen.
Ja, ich glaube, du benutzt da schon das richtige Wort, befürchte ich ehrlich gesagt, mit diesem schon, ne, oder noch. Ne, also gerade diese Frage, haben wir in Europa noch keinen Trump oder kommt das noch oder ist es ein rein amerikanisches Phänomen? Diese Frage, die beschäftigt ja wirklich seit 2016 im Endeffekt die LeitartiklerInnen und nicht zu Unrecht, denke ich. Gerade haben wir mit Hubert Aiwanger so ein bisschen die Diskussion, man sollte da auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr über den bayerischen Akzent mokiert, weil auch da gibt es ja bestimmte Schemata zumindest, die da einen gewissen Vergleich bieten. Ja. Aber wir kommen mit Sicherheit noch zu diesen amerikanischen Eigenheiten und zu dieser Frage, inwieweit sich das alles auf Deutschland beziehen lässt. Ich würde an der Stelle den komparativen Ansatz für den Moment mal noch ruhen lassen und eher eine Bestandsaufnahme versuchen zu machen, nämlich wo sind wir gerade? für Leute, die sich nicht allzu sehr mit amerikanischer Politik beschäftigen, beziehungsweise das nur dann tun, wenn es wirklich akut wird, ist es häufig verwunderlich. Weil ich meine, die nächste Präsidentschaftswahl ist ja im November 2024 und wir haben jetzt September 2023. Ja? Also warum sich jetzt schon damit beschäftigen? Und das hängt ja mit dieser spezifischen Eigenheit des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs zusammen, dass der ja wirklich anderthalb Jahre vor dem Wahltermin losgeht. Also nicht so wie bei uns, so diese gemütlichen 8 Wochen vor der Bundestagswahl, sondern das ist ja wirklich, der läuft ja schon eine ganze Weile und man könnte sich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, dass zumindest der Vorwahlkampf, der ja offiziell im Januar beginnt, effektiv schon vorbei ist. Und ich würde jetzt ganz offensiv sozusagen hier die These raushauen. Letztlich ist der Vorwahlkampf vorbei. Ja, Joe Biden wird der Kandidat der Demokraten sein. Ich glaube, da besteht sehr wenig Dissens drüber. Und auf der anderen Seite wird Donald Trump wieder der Kandidat der Republikaner werden, sodass es quasi ein Rematch wird von 2020. Würdest du da zustimmen oder würdest du sagen, ah nee, da gibt es noch Leute, die die Chance haben, zumindest bei den Republikanern da quasi die Krönungswürde sich noch zu schnappen?
Also wenn man sich momentane Umfragen anguckt, vor allem bei den Republikanern, bei Demokraten werden kaum Umfragen gemacht, weil es eigentlich keine ernsthaften Herausforderer für Biden gibt. Das wäre auch ein bisschen politischer Selbstmord. Das ist etwas, was man aus der Geschichte der USA bei Präsidentschaftswahlkämpfen kennt, dass die Partei einem Amtsinhaber keinen Vorwahlkampf zumutet. Das hat natürlich Vorteile, weil man dann auch einen sehr kurzen Vorwahlkampf hat. Der Kandidat steht fest und dann kann man sich schon auf den Hauptwahlkampf fokussieren. Bei den Republikanern ist das anders. Und da sehen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, dass es immer sehr viele Kandidaten gibt, die sich da zur Wahl stellen. Aber das Phänomen, und deswegen hast du zu Recht ja auch gesagt, wahrscheinlich läuft es wieder auf Trump und Biden hinaus, ist, dass Trump wirklich eine stabile Anhängerschaft bei den Republikanern hat, die so bei 30% der republikanischen Wähler liegt. Und die sind auch besonders motiviert. Das heißt, die werden auch bei den Vorwahlen teilnehmen. Generell sieht man nämlich in den USA, dass bei Vorwahlen die Wahlbeteiligung nur so bei 20% liegt. Und wenn dann nur die radikalen Anhänger wählen gehen, dann dürfte eigentlich klar sein, dass Trump wieder der Kandidat wird, weil die anderen sich abgewendet haben oder nicht teilnehmen, frustriert sind als moderate Republikaner. Und das Interessante ist auch, was die These auch noch stützt. Wir sehen ja gerade verschiedene Anklagen gegen Trump in Georgia, dass er sich da in die Wahlen eingemischt hat. Dann gibt es eine Anklage, dass er versucht hat, einen Staatsstreich zu machen, der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar. Es sind aber auch noch andere Klagen, wo es um Parteifinanzierung geht und auch noch einige Klagen gegen seine privaten Geschäftspraktiken. Das schadet ihm bei seinem Anhänger nicht. Ganz im Gegenteil, in Umfragen, seit er vor Gericht steht, gehen seine Umfragen unter den Republikanern zumindest weiter nach oben. Und die anderen Kandidaten, die da momentan im Feld sind, der größte Herausforderer, hat man lange gedacht, wäre DeSantis, der jetzige Gouverneur aus Florida. Das ist eigentlich auch so ein Trumpist, der ist auch sehr rechtspopulistisch, sehr radikal auch mit seiner Politik in Florida. Der hat bisher einen katastrophalen Wahlkampf hingelegt. Der ist in Umfragen wirklich fast implodiert. Der hat einen Fehler nach dem anderen gemacht. Der hat auch momentan Schwierigkeiten, Geldgeber für seinen Wahlkampf zu finden. Und die anderen Kandidaten sind halt eher so die traditionellen konservativen republikanischen Kandidaten. Und das muss man wirklich betonen. Also wenn man jetzt sagt, Mike Pence ist eine Stimme der Vernunft, der ehemalige Vizepräsident in dem Wahlkampf, da muss man auch verstehen, dass der wirklich extrem konservativ ist. Also das hat schon nichts mehr hier mit CDU konservativ zu tun. Die sind auch extrem religiös. Also da ist das eine ganz andere Liga, als wir das aus der deutschen Politik kennen. Aber die sind alle abgeschlagen. Auch Nikki Haley, die anderen Kandidaten, die sind alle im einstelligen Prozentbereich in den Umfragen. DeSantis ist immer noch jemand, der mal so auf 16% kommt, aber Trump ist immer bei über 40, 50, manchmal 60% in den Umfragen. Und ich sehe kaum eine Chance, dass sich da noch grundlegend was verändert.
Mich erinnert es wahnsinnig an 2015 und 2016. Wenn ich an so Gestalten denke wie Scott Walker, das war damals der Gouverneur von Wisconsin, der war auch, der hatte so diese ganzen klassischen konservativen Credentials, der hatte tolle Umfragewerte am Anfang, ja, der sah nach einem auf dem Papier echt starken Kandidaten aus. Dann hatten wir Jeb Bush, der zumindest diesen ganzen Establishment-Support hatte und richtig viel Kohle hinter sich, und Marco Rubio, der wenigstens so eine Story hatte, die einigermaßen sinnvoll war. Und die sind alle der Reihe nach implodiert. Wir hatten den Scott Walker, der hat, wie DeSantis jetzt, tonnenweise Wahlkampffehler gemacht und war einfach überhaupt nicht in der Lage, auf der nationalen Bühne zu bestehen. Und dann dieses Geld ausgehen, das erinnert mich massiv an Jeb Bush. Ja, als der beginnen musste, seinen Wahlkampf zusammenzukürzen, das war wirklich der absolute Sargnagel für die Kampagne. Ist es ja generell im amerikanischen Wahlkampf. Das ist so selten, wenn mal den Leuten das Geld ausgeht, dass die sich davon erholen. Ich glaube, das letzte Mal, dass das jemand geschafft hat, war Bill Clinton, 91. Also das ist wirklich ein... der absolute Schwanengesang jedes Wahlkampfes. Die machen da zwar immer noch so tapfere Geräusche, aber für mich ist DeSantis erledigt. Das hat sich. Und ich hätte eine These, warum der, abgesehen von seinen persönlichen Fehlern, gescheitert ist. Und die hängen sehr stark damit zusammen, warum Trump 2016 überhaupt der Kandidat wurde. Nämlich, dass die Leute alle das Missverständnis haben, dass dieser Populismus Trumpscher Prägung gewissermaßen der rechtestmögliche Populismus ist. Nee, gerade bei DeSantis war das total auffällig, dass der bei allen Themen, egal was es war, immer die hart rechtmöglichste Variante rausgehauen hat. Und das ist ja was, das hat Trump nie gemacht. Trump hat ja immer davon profitiert, dass er moderat erschienen ist in Relation zu seinen Konkurrenten. Und zwar auf beiden Seiten, witzigerweise. Ja? 2016 wurde Hillary Clinton ja als die radikalere von beiden gesehen, was ja vollkommen absurd war, aber das war eben das Bild, mit dem Trump seinerzeit angetreten ist, weil der ja unter anderem so quasi, und da sind wir in deinem Fachgebiet, ja, mit den sozialstaatlichen Positionen eigentlich zur, ich packe das in Anführungszeichen, Linken der klassischen republikanischen Partei lief, oder mit dieser Ablehnung von Militäreinsätzen, die ja damals blanke Häresie war, und der damit komplett neue Wählerschichten letztlich erschlossen hat. Und da würde ich jetzt dann eben als nächstes die Frage stellen, ich meine, das erklärt quasi, warum gewinnt er gerade wieder, ja, weil einfach das, was die anderen Kandidaten anbieten, unattraktiv ist. Aber die Frage ist, ist das, was Trump aktuell bietet, denn attraktiv für quasi eine breite Mehrheit in einer signifikanten Zahl von Bundesstaaten? Das wäre quasi so ein bisschen das große Fragezeichen, das an diesem Wahlkampf letzten Endes hängt. Weil man muss ja auch ganz klar sehen, Trump hat nach 2016 jede Wahl verloren. Und letzten Endes hat er eigentlich auch 2016 verloren. Das war ja im Endeffekt so ein Nebeneffekt dieses etwas merkwürdigen Systems. Aber der Mann kann keine Mehrheiten gewinnen. Der hat 2018 keine Mehrheiten gewonnen, 2020 nicht und 2022 nicht. Ich meine, klar, 2022 waren nicht offiziell dabei, aber das war letztlich auch ein Trump-Wahlkampf. Und da würde ich schon ernsthaft die Frage stellen wollen, was ändert sich quasi gegenüber diesen 3 Jahren auf 2024? Also müssen wir Angst haben, wäre meine Frage.
Also ich würde nie sagen, wir sollten keine Angst haben, aber da sind jetzt viele Sachen drin, und lass mich auch noch kurz, bevor ich dann auf die Wahlchancen von Trump eingehe, nochmal so ein bisschen, was du hier ganz gut beschrieben hast, warum Trump jetzt populärer ist als DeSantis. Ich glaube, ein Vorteil, den er schon 2016 hatte, war, dass er sich als Outsider beschrieben hat. Er gehört nicht zum politischen Establishment. Er hat Wirtschaftsexpertise, und die Leute in den USA sind ziemlich unzufrieden mit den politischen Eliten. Und da hat DeSantis Probleme. DeSantis ist schon Gouverneur, der gehört eigentlich schon, der hat ein Amt, und da kann man sich schwer so als Außenseiter produzieren. Und da kommt Trump, glaube ich, jetzt nochmal zugute, weil er sich ja jetzt auch schwer mehr als Außenseiter präsentieren kann, weil er schon mal 4 Jahre im Weißen Haus war, dass er angeklagt ist. Jetzt kann er wieder das Argument machen, der Deep State, der Staat, diese Interessengruppen, die hinter den Clintons und hinter Bill Gates stehen, versuchen, ihn zu verhindern. Das Justizministerium wird benutzt, um einen politischen Feldzug gegen ihn zu führen, um ihn vom Amt abzuhalten. Und das spielt ihm momentan in die Karten. Und das bringt ihm auch die Unterstützung bei den Hardcore-Trump-Anhängern. Und das leitet mich so ein bisschen über zu den Wahlchancen, die er dann hat in einem Wahlkampf gegen Biden wahrscheinlich wieder. Da würde ich sagen, die Demokraten wären, glaube ich, zufrieden, wenn Trump der Kandidat der Republikaner ist. Weil er wirklich der Kandidat ist, der die demokratischen Wähler dazu motiviert, ihren eigenen Kandidaten zu wählen. Biden ist nicht beliebt. Biden wird als zu alt dargestellt. Er ist eigentlich nicht mehr in der Lage, dieses Amt noch für 4 Jahre auszuüben. Er ist auch charismatisch nicht das, was die Demokratische Partei momentan haben will. Er hat Schwierigkeiten, bei den afroamerikanischen Wählern Begeisterung zu erzeugen, weil die sagen, er hat nicht geliefert. Er kann auch bei jüngeren Leuten nicht gut mobilisieren. Aber wenn dann auf der anderen Seite wieder Trump steht, gehen diese Leute trotzdem wählen. Und das ist ganz wichtig für die Demokraten. Und deswegen haben sie auch die letzten Wahlen alle gewonnen, weil sie ihre eigenen Anhänger zur Wahlurne gebracht haben. Und das ist die große Gefahr. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann kann auch aufgrund dieses Wahlsystems mit dem Electoral College und wo es nur um wenige 100.000 Stimmen in ein paar Staaten ankommt, Trump wieder Präsident werden. Was ihm aber auch wirklich Probleme bereitet, Trump, ist die moderaten republikanischen Wähler. Also da wird immer so schön in den Medien gesagt, das sind die Frauen in den Vorstädten, die ihn nicht mehr wählen, weil die inzwischen wirklich mit seinem Verhalten, also er hat ein Verhältnis mit einem Pornostar, er ist jetzt aber auch von seiner Rhetorik extrem harsch und abgedriftet. Das verschreckt moderate Wähler. Das Problem in den USA im Kontext dieser Polarisierung ist allerdings, dass die jetzt nicht Biden wählen würden, aber die gehen dann halt nicht wählen. Und das fehlt dann Trump, wenn er die eigene republikanische Basis nicht komplett mobilisieren kann. Und deswegen zeigen viele Umfragen, die jetzt gerade dann gemacht wurden, nachdem die ganzen Anklagen kamen, dass fast 68% der moderaten Republikaner gesagt haben, also wenn er wirklich jetzt vor Gericht steht, dann werde ich für so einen Kandidaten nicht stimmen. Und das dürfte ihm Probleme bereiten. Also wenn die Demokraten einigermaßen gut mobilisieren und Trump weiter so einen wirklich radikalen Wahlkampf führt, wie es sich jetzt schon bereits andeutet, sehe ich eigentlich wenig Chancen, dass er im Präsidentschaftswahlkampf
Wenigstens etwas die wirklich erschreckende Absurdität dieser Gesamtsituation mildern können. Weil wir müssen uns ja wirklich immer wieder klar machen, dass der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat einer der beiden großen amerikanischen Parteien aktuell vor Gericht steht wegen des Versuchs, Wahlfälschung ist das falsche Wort hier, das Ergebnis einer demokratischen Wahl umzuwerfen, und zwar mit Gewalt umzuwerfen. Und deswegen steht der Mann vor Gericht. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt unter den Republikanern nahen Bevölkerungsteilen, dann stimmen halt, je nachdem, wen und wie man fragt, so zwischen 60% und 80% sagen ganz klar, wir wählen den trotzdem. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. Aber natürlich, wie du gerade schon sagst, ja, das bedeutet, dass trotzdem so 20% bis 30% eben sagen, ich habe da Probleme. Und wenn man bedenkt, wie eng diese Wahlen sind und wie polarisiert mittlerweile das Feld ist und wie wenig Wechselwählende es gibt, dann kann das natürlich den Unterschied machen. Und sowohl 2016 als auch 2020 waren ja beides unglaublich knappe Wahlen. Das wird ja gerne vergessen, gerade wenn man auf diese eigentlich relativ irrelevanten nationalen Werte schaut. Ja, da hat Hillary Clinton 2,5 Millionen mehr Stimmen gehabt, Joe Biden glaube ich sogar 4. Aber entschieden hat sich dann letztlich an so 70.000 Stimmen oder sowas in einigen wenigen Staaten, also über sehr wenige Staaten verteilt. Das heißt, da können so winzige Prozentanteile den gesamten Ausschlag geben. Und ich denke, das wäre so der Moment, wo du den Politikprofessor-Modus vielleicht kurz anschalten solltest und den Leuten erklären, was zur Hölle hat es mit diesem amerikanischen Wahlsystem auf sich, quasi im Kurzdurchlauf? Warum ist es eigentlich irrelevant, wenn man auf so eine bundesweite Umfrage guckt? Und wie kann man gewinnen, obwohl man 3 oder 4 Millionen Stimmen weniger hat als der Gegenkandidat?
Also, um das vielleicht ganz kurz zu machen und vielleicht mit so einer knackigen Aussage deutlich zu machen, man kann eigentlich sagen, dass es in den USA nicht einen Präsidentschaftswahlkampf gibt, sondern es gibt 50 verschiedene Wahlkämpfe, nämlich in jedem Einzelstaat. Das heißt, in Georgia findet eine Wahl statt, in Kalifornien, in Montana, in Arizona, in Texas, in allen 50 Bundesstaaten. Und da wird in den meisten Fällen der Wahlsieger kriegt dann alle Stimmen. Das heißt nicht jetzt die Wählerstimmen, sondern es gibt Wahlmänner und Frauen in jedem Staat, die dann in das Wahlmänner-Frauengremium, das Electoral College, geschickt werden. Und diese Institution wählt dann eigentlich den Präsidenten. Und da hat jeder Staat hat eben Wahlmänner-Frauen-Anzahl in diesem Electoral College, die sich danach richtet, wie viele Abgeordnete sie im Abgeordnetenhaus haben und wie viele Senatoren sie haben. Und das führt natürlich auch schon wieder zu einer leichten Überrepräsentation von ländlichen, weniger bevölkerten Staaten. Aber es macht eben auch Konstellationen möglich, dass man, wenn man in einem Staat, also in Kalifornien haben die Demokraten zum Beispiel immer klare Mehrheiten und da findet eigentlich auch kein Wahlkampf statt. Und deswegen fokussiert sich der Wahlkampf eigentlich immer auf die sogenannten Battleground States, das heißt die Staaten, in denen es wirklich Kopf an Kopf liegt. Und das Problem ist oder die Besonderheit des amerikanischen Wahlkampfs ist eben, dass in den Staaten nach dem Winner-Take-All-Prinzip diese Wahlmänner und Frauen bestimmt werden. Das heißt, selbst wenn man nur 51% da kriegt, hat man alle Wahlmännerstimmen, Wahlfrauenstimmen. Das sind dann 100%. Und das kann natürlich extrem verzerren. Und selbst wenn, nehmen wir das Beispiel Kalifornien wieder, da kriegen halt die Demokraten 70, 80% Stimmen, aber das hilft ihnen dann nicht. Dadurch kriegen sie nicht insgesamt mehr Stimmen. Und deswegen kommt es zu diesen Verzerrungen, dass wir im Wahlergebnis in den USA jetzt schon seit der 2000er-Wahl zweimal es der Fall war, dass der siegreiche Kandidat, es waren jeweils Männer, weniger Stimmen hatte als Wahlmännerstimmen, was ihm dann den Sieg gebracht hat. Und das ist wirklich ein Problem dieses Wahlsystems. Und da werden auch immer wieder Debatten geführt, inwieweit man sowas reformieren kann. Das ist in der Verfassung festgeschrieben. Deswegen bräuchte man eine Verfassungsänderung, um dieses Wahlsystem abzuschaffen oder grundlegend zu reformieren. Das ist in diesem Kontext der Polarisierung nicht möglich. Da braucht man große Mehrheiten, nicht nur im Kongress, sondern auch die Mehrheit oder 2/3 der Staaten müssten zustimmen und da ist die Bereitschaft nicht da. Es gibt jetzt so einen Versuch, dass man möglichst viele Staaten dazu bringt, auch diese Wahlmänner-Frauen-Stimmen proportional zum Wahlergebnis in den Einzelstaaten zu vergeben. Und die Hoffnung ist, wenn dann 75% der Staaten mitmachen, dann hat man da wenigstens mehr Repräsentation in diesem System, als jetzt der Fall ist. Aber da sind die Aussichten auch schlecht. Und das ist eben eine Gefahr. Und da sehen wir auch schon, dass die Republikaner gerade in diesen Battleground States versuchen, demokratische Wähler davon abzuhalten, dass sie wählen können. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen, dass man die Wählerregistrierung komplizierter macht, dass man die Stellen, wo man wählen kann, irgendwo anders hin verlegt, dass in bestimmten Stadtbezirken, wo eben besonders viel demokratische Wähler wohnen, da gibt es dann kein Wahllokal. Und wenn die dann wählen müssen an einem Dienstag, wenn sie eigentlich arbeiten müssen, dann müssen sie mit dem Auto, müssten sie irgendwo hinfahren. Das Auto haben sie nicht, wenn sie arm sind. Und dann gehen sie vielleicht nicht wählen. Es gibt auch so einen Versuch, dass man halt einen Lichtbildausweis vorlegen muss. Und dann wird genau geguckt, welche Lichtbildausweise sind denn dann okay. Und wenn man dann in der National Rifle Association ist, dann ist das ein Lichtbildausweis, der langt, um sich zu identifizieren. Ein Studentenausweis zählt dann aber nicht. Also da gibt es viele Instrumente, wo man eben gezielt demokratische Wähler davon abhalten kann, an dieser Wahl teilzunehmen. Und das kann dann zu oder führt sogar, das kann man nachweisen, zu extremen Verzerrungen, in der eigenen Wählermobilisierung, weil viele Leute eben nicht in der Lage sind, an den Wahlen teilzunehmen. Und da ist eben die Angst, dass die Republikaner da so geschickt manipulieren an den Mechanismen, dass sie in diesen Battleground States dann einen Vorteil haben, und das könnte Trump dann den Wahlsieg bringen.
Ja, diese Befürchtung, die wird jetzt seit mindestens 2016 kolportiert. Und da wäre meine Frage, ich habe jetzt auch immer mal wieder Artikel gelesen, die dann auf die Argumentation rausliefen, quasi, ja, diese Befürchtungen gab es, und es gibt eindeutig, also das ist ja wirklich quasi unkontrovers mittlerweile, dass die Republikaner das versuchen. Nur die Frage ist, wie effizient ist das Ganze? Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr Licht draufleuchten? Weil ich habe auch schon gehört, dass es quasi letzten Endes nicht wahlentscheidend sei, dass die diese wählenden Unterdrückung betreiben. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile sehr unsicher, weil ich immer wieder beide Varianten sozusagen höre. Und würde da mal gerne so eine Art professionelles Statement zu dem Thema hören. Also du hast ja von extremen Verzerrungen gesprochen. Wie groß sind die denn?
Naja, sie müssen ja in manchen Fällen gar nicht so groß sein. Wir haben ja schon gesagt, dass in manchen Staaten das Wahlergebnis knapp ist. In einigen der Battleground States waren es halt 11.000 Stimmen, die den Unterschied gemacht haben in den letzten Präsidentschaftswahlen zugunsten von Biden. Und das ist schon so eine Größenordnung, die man hinbekommen kann durch verschiedene Instrumentarien. Und man kann ja nicht nur das eine nehmen. Da muss man so das ganze Package sich angucken. Es ist zum Beispiel auch ein Problem in den USA, dass die Staaten ganz unterschiedlich regeln, was mit Leuten passiert, die ins Gefängnis kommen. Das heißt, manche Staaten lassen auch Leute in Gefängnissen wählen, manche lassen sie nicht wählen. In manchen Staaten muss man sich dann beim Gouverneur eine Erlaubnis holen, um, wenn man wieder freigelassen ist, wieder wählen zu dürfen. Und in manchen Staaten darf man auch, nachdem man aus dem Gefängnis raus ist, lebenslang nicht mehr wählen. Und das ist auch immer je nachdem, welche Partei den Staat kontrolliert, sind die Regularien strikter, weil wenn man sich anguckt, wer in Gefängnissen sitzt, sind das überproportional Afroamerikaner, und die wählen, wenn man sich die Statistiken anguckt, zu 80-90% demokratisch. Also da hat man schon mal so eine Verzerrung, die den Republikanern einen strukturellen Vorteil gibt. Dann haben wir als zweiten Faktor diese genannten Maßnahmen. Wie viele Wahllokale gibt es? Ist Briefwahl erlaubt? Wie strikt wird die Wählerregistrierung gemacht? Muss man das 3 Monate vor der Wahl machen? Ist das kompliziert? Wie muss man sich ausweisen? Und auch da gibt es Untersuchungen, dass das in den Staaten 5.000 bis 10.000 Leute betrifft, die dann davon abgehalten werden, zur Wahl zu gehen. Jetzt haben wir die ganze Debatte mit der 2020er-Wahl, wo ja Trump gesagt hat, das wäre alles manipuliert, dass man aufgrund von Covid die Möglichkeiten einer Briefwahl massiv erleichtert hat, aus gesundheitlichen Gründen. Einige Staaten behalten das jetzt auch bei. Andere Staaten, besonders die von den Republikanern regierten Staaten, nehmen das alles wieder zurück und sagen, nee, Briefwahl, das muss man schon arg begründen, das kann man nicht automatisch machen. Und meistens wird es dann abgelehnt, und dann müssen die Leute wieder am Dienstag, wenn sie eigentlich arbeiten gehen müssen, müssen sie zu ihrem Wahllokal gehen. Oder auch Early Voting, dass man nicht an dem Wahltag geht, sondern am Sonntag vorher, wenn man in der Kirche war, geht man anschließend seinen Wahlzettel einwerfen. Auch das wird in einigen Staaten massiv eingeschränkt. Und der dritte Faktor, wie in den USA Leute oder Mehrheiten verschoben werden, ist das Neuziehen von Wahlkreisen, das unter dem Terminus von Gerrymandering immer diskutiert wird. Das heißt, alle 10 Jahre, wenn mit dem Zensus wieder klar ist, wo die Leute hingezogen sind und wer jetzt wo in welchem Wahldistrikt lebt, müssen die Wahlkreisgrenzen natürlich auch neu gezogen werden. Und auch das obliegt in vielen Staaten den Mehrheiten in den Parlamenten. Und das heißt, die Republikaner oder die Demokraten, und die Republikaner nutzen das erfolgreicher, ziehen halt so die Wahlkreise, dass ihre Wahlchancen steigen. In vielen Staaten sehen wir jetzt, dass die Gerichte eingeschritten sind und viele dieser neuen Wahlkreiseinteilungen zurückgenommen haben, aber nicht in allen. Und wenn man das alles zusammennimmt, kann man sagen, dass die Republikaner momentan aufgrund dieses Wahlsystems und auch aufgrund der Überrepräsentation von ländlichen Staaten einen strukturellen Vorteil von 6 bis 7 Prozentpunkten haben. Und den müssen die Demokraten erstmal aufholen, um überhaupt auf Augenhöhe im Wahlkampf zu sein. Und das ist natürlich ein Problem, nicht nur für die Demokraten, sondern auch für eine Demokratie.
Ja. Und wie du schon sagst, ja, die Wahrscheinlichkeiten, dass sich das in irgendeiner Art und Weise ändert, sind natürlich gleich null. Weil das Problem an dem System ist ja, dass immer eine Seite davon profitiert. Und wenn jetzt angenommen, die Demokraten würden tatsächlich solche Mehrheiten gewinnen, dann würden sie in dem Moment ja von dem System profitieren. Und ich glaube, dann würde der Reformeifer schnell erlöschen. Ja, das ist vermutlich auch hier wieder so ein Thema. Da gibt es einfach keinerlei Machtinteresse, dass jemals beide Seiten gleichzeitig diese Reformen machen wollen.
Und genau, das ist so ähnlich wie beim Filibuster im Kongress, dass man ja eben im Senat eine Mehrheit von 60% braucht, um dann überhaupt eine Abstimmung zu machen. Und auch da überlegt man sich dann immer, wenn dann eine Partei die Mehrheit hat, warum schaffen sie das denn nicht ab? Ja, in dem Moment können sie es ja noch gut gebrauchen. Und wenn sie dann wieder in der Position sind, wollen sie das wieder haben. Also da ist genau derselbe Mechanismus. Man guckt immer, man hat eventuell irgendwann mal Vorteile dadurch und deswegen passiert da gar nichts.
Wobei ich argumentieren würde, dass beim Filibuster das tatsächlich ein bisschen asymmetrisch ist, weil die Democrats haben da ja schon relativ viel abgeschafft bereits und da ist ja auch die Debatte über die Komplettabschaffung viel weiter fortgeschrieben und das würde ja tatsächlich auch beide Seiten betreffen. Aber ja, grundsätzlich ist die Dynamik natürlich da. Ich habe das Gefühl, bei den Democrats, da sind es vielmehr diese traditionalistischen Beharrungskräfte, dass der Filibuster da überlebt, weil der Senat, das ist ja ein unglaublich arkanes Institutionchen, das da besteht. Und die Leute, die da drin sind, die ticken ja ganz, ganz merkwürdig von dem, was man da liest. Also dieser Senat, der formt seine ganz, ganz eigenen Leute und hat unglaublich viele so arkane Regeln. Aber das gilt glücklicherweise für den Präsidentschaftswahlkampf nicht. Damit hätten wir ja quasi mal den Boden bereitet an der Stelle. Wo liegen quasi die Probleme und über was diskutieren wir hier eigentlich? Ich glaube, mit dem Vorwahlkampf müssen wir uns dieses Jahr tatsächlich kaum beschäftigen, einfach weil zumindest Stand jetzt da nicht viel Spannung zu erwarten ist. Ja? Also Biden wird ohnehin mit Pauken und Trompeten bestätigt werden, sofern er jetzt nicht irgendwie quasi im Krankenhaus auf der Intensivstation landet oder sowas. Und Donald Trump vermutlich genauso. Und du hast ja vorher auch schon erwähnt, das Alter von Joe Biden spielt im Wahlkampf für die Democrats eine relativ große Rolle. Und ich würde auch hier jetzt wieder eine These zur Diskussion stellen wollen, dass das hauptsächlich daran liegt, dass Joe Biden ansonsten einfach sehr wenig Angriffspunkte bietet. Ja, der Mann ist weitgehend skandalfrei, deswegen versuchen sie ihm ja auch mit aller Macht diesen künstlichen Hunter-Biden-Skandal da anzuhängen, über den können wir bestimmt auch gleich noch reden. Und ansonsten bleibt ihnen eigentlich nur, ihn einen Kommunisten zu nennen, was mittlerweile nicht mehr überragend gut funktioniert und dann eben darauf zu verweisen, dass er eben ein sehr alter Mann ist. Was so ein bisschen absurd ist, weil Donald Trump ist immerhin 3,5 Jahre jünger. Ja, also die sind ja beide deutlich jenseits der 70 mittlerweile. Also beide keine jungen Hüpfer mehr. Und diese Verkrustung der Altersstrukturen in der amerikanischen Politik, das ist ja tatsächlich nicht nur auf die Präsidentschaft beschränkt. Wir hatten es ja auch schon 2020. Als bei den Democrats mit Elizabeth Warren, die war ja auch schon deutlich über 70. Ja, dann haben wir jetzt die Dianne Feinstein im Senat, die im Endeffekt von Schlaganfall zu Schlaganfall geht und eigentlich ja schon überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ihr Amt auszuführen. Wir haben Nancy Pelosi, die schon wirklich uralt ist, auf republikanischer Seite Mitch McConnell. Da werden jetzt gerade Fragen laut, ob der Mann überhaupt noch Herr seiner Sinne ist. Ja, also, das ist schon ein genereller Trend in der US-Politik, aber der kristallisiert sich jetzt auf diesen Wahlkampf nochmal rein. Und jetzt wäre quasi meine Frage A, würdest du die These stützen, dass dieses Altersargument letzten Endes Ausdruck einer gewissen Grundstärke Joe Bidens auf diesem Feld ist? Und B, was glaubst du, warum wollen die Amerikaner gerade diese alten Leute haben?
Also zur ersten Frage, ist das Alter wirklich ein Problem? Da kommt bei beiden natürlich momentan immer noch dazu, dass man wirklich, wenn man ihn anguckt, wenn er Interviews gibt, man hat immer schon die Befürchtung, gleich kommt wieder ein Aussetzer, dass er gar nicht weiß, wo er jetzt ist. Das passiert ihm häufiger mal oder dass er auf einmal irgendwelche Dinge sagt, die man eigentlich als Präsident so nicht sagen sollte. Er hat ja dann auch immer noch, dass er stottert. Das hat er meistens ganz gut im Griff, aber manchmal kommt das auch noch so durch und das verstärkt dann dieses Bild. Aber deine Einschätzung, dass das von den Republikanern hauptsächlich instrumentalisiert wird und gepusht wird und sehr erfolgreich, weil das ist jetzt auch das dominante Mediennarrativ, auch von nicht rechtskonservativen Fernsehsendern wie Fox News, sondern auch wenn man sich jetzt gestern Morgen am Sonntag die News-Show angeguckt hat. Überall wird die Frage gestellt, ist Biden zu alt? Das haben die Republikaner ganz gut gemacht. Und sie haben auch wirklich Schwierigkeiten, Biden mit Politikinhalten zu kritisieren. Denn seine Bilanz ist wirklich schon ziemlich beeindruckend, was er an Reformpaketen durchgesetzt hat, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, die Investitionen in die Infrastrukturprojekte, wo wirklich alle Staaten momentan von profitieren und einige republikanische Gouverneure auch Probleme bekommen, weil sie sagen, hier sind tolle Projekte und sie können dann aber nicht zugeben, dass das nur möglich ist, weil die Biden-Administration diese Infrastrukturpakete durch den Kongress gekriegt hat. Er war auch wirklich sehr, sehr erfolgreich im Kampf gegen die Inflation. Die Inflationsrate in den USA war deutlich höher als in vielen europäischen Ländern und liegt jetzt deutlich unter vielen in Europa. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Inflationsrate wird meistens auf die gesamte wirtschaftliche Aktivität berechnet und in den USA sind natürlich hauptsächlich Spritpreise und Lebensmittelpreise noch mit einer höheren Inflationsrate und das spüren natürlich die Menschen, wenn sie in den Laden gehen. Aber insgesamt sind die wirtschaftlichen Perspektiven gar nicht schlecht. Und deswegen machen die Republikaner damit auch kaum Wahlkampf, weil das würde ihnen um die Ohren fliegen. Und deswegen versuchen sie, das aufs Alter zu schieben, mit großem Erfolg, wie ich finde. Warum sind die Politiker in den USA so alt? Ja, das hat was mit diesen politischen Strukturen und Netzwerken zu tun, die man als Politiker in den USA braucht, die man aufbauen muss, um diese Ressourcen, vor allem Geld zu haben, um solche Wahlkämpfe durchführen zu können. Und man muss natürlich auch die Expertise haben, und das kriegt man nicht als jemand, der zum ersten Mal in den Senat gewählt wird, diese ganzen Tricks im legislativen Prozess, dieses strategische Denken, das dauert auch ziemlich lange, bis man da firm ist. Und da war bei den Republikanern Mitch McConnell ist da ein Meister. Und auch Nancy Pelosi im Repräsentantenhaus ist da wirklich exzellent im Ausnutzen von bestimmten Haushaltsregeln oder Geschäftsordnungsregeln, um was durchzusetzen oder zu behindern. Und das hat dazu geführt, dass diese Leute mit Erfahrung auch über ihren Zenit hinaus in diesen Ämtern geblieben sind. Und in einigen Fällen, wie bei Dianne Feinstein, der Senatorin aus Kalifornien, oder Mitch McConnell, ja mit teilweise wirklich erschreckenden Bildern. Also Mitch McConnell ist ja jetzt schon zweimal während einer Pressekonferenz einfach eingefroren. Der hat sich dann nicht mehr bewegt, der konnte nicht mehr reden, der musste dann von seinen Kollegen rausgeführt werden und man weiß gar nicht genau, was er eigentlich hat. Dianne Feinstein nimmt ja eigentlich überhaupt nicht mehr an der Politik teil, weil sie nur im Krankenhaus ist, teilweise auch gar nicht mehr bei Bewusstsein. Also das ist schon ein Problem, dass diese Leute da noch in den Ämtern sitzen. Es ist jetzt nicht so, weil das ja manchmal als Argument herangeführt wird, dass die Politik nicht interessant wäre für junge Leute. Wenn man sich da anguckt, wer so in den zweiten Reihen wartet, auch auf Gouverneursebene, da sind viele gut qualifizierte jüngere Politiker, die, glaube ich, auch jetzt dann 2028 wird das so eine Implosion sein. Da wird es einen Generationswechsel geben. weil natürlich viele von den ganz Alten dann eventuell sogar schon verstorben sind, aber auf alle Fälle zu alt sind, um nochmal gewählt zu werden, sowohl für Präsidentenämter als auch für Senatsposten. Also da ist auch so Leute wie Pete Buttigieg bei den Demokraten, der ja schon bei dem letzten Präsidentschaftswahlen versucht hat, Kandidat zu werden. Der ist sehr jung, der ist ja auch, glaube ich, erst Anfang 40. Obama war ja auch, als er Präsident wurde, extrem jung. Also da gibt es immer wieder neuere Kandidaten, aber ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich, man braucht ein Netzwerk, um genügend Geld zu haben. Und das haben diese alteingesessenen Politiker, die sind strategisch da besser und das gibt denen momentan einen strukturellen Vorteil, im Amt zu bleiben. Aber lange wird das nicht mehr dauern und dann werden wir einen massiven Generationswechsel sehen.
Ja, das klingt doch so halbwegs positiv. Also nicht so sehr, weil ich den Leuten wünsche, dass sie tot umfallen, sondern einfach, weil es ein gewisses Problem ist, wenn so eine unglaubliche Verkrustung und Überalterung eintritt. Ja, nichts gegen Nancy Pelosi oder Mitch McConnell, die haben es im Griff, das muss man einfach ganz klar sagen, aber die sind über den Zenit jetzt schlichtweg hinaus.
Ja, man muss ja auch Wählergruppen ansprechen und es gibt immer mehr junge Wähler. Die Wählergruppe ist stark am Wachsen in den USA und da zeigen verschiedene Umfragen, dass Erstwähler finden es halt überhaupt nicht toll, dass sie bei den Demokraten Joe Biden wählen müssen, weil der überhaupt nicht ihren Vorstellungen entspricht und das repräsentiert, was sie sich wünschen von der Politik. Und da wären wahrscheinlich jüngere Kandidaten eher geeignet, diese Wählergruppen auch dann an die Wahlurnen zu bringen.
Wobei natürlich viele der Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, mit der vielen Erfahrung und dem Netzwerkaufbau und so weiter, das hat ja Trump alles nicht gemacht. Der Mann ist ein Seiteneinsteiger. Der ist zwar alt, aber Strukturen oder Erfahrung hat er nicht. Und wie es sich gezeigt hat zwischen 2017 und 2021, regieren kann er halt auch nicht. Ja? Also dieser Erfahrungsnachteil gewissermaßen, der hat sich ja sehr stark bemerkbar gemacht in diesen Jahren. Da würde ich jetzt einfach mal auch dieses kurze Recap sozusagen machen. Letzten Endes ist Donald Trump als Präsident auf quasi on his own terms letzten Endes ja gescheitert. Ja? Weil er konnte ja seine eigenen Dinge nicht umsetzen, auch als er noch eine Mehrheit hatte. Ja, die Republicans haben es ja geschafft, 2016 diese sogenannte Trifecta zu kriegen, ja, also diesen heiligen Gral der amerikanischen Politik. Die hatten beide Häuser des Senats, die hatten das Präsidentschaftsamt und sie hatten die Mehrheit im Supreme Court, also sogar eine Four-Facta. Ja, und sie haben es trotz allem nicht hinbekommen, Obamacare zu beseitigen. Sie haben es nicht geschafft, das Steuerrecht zu reformieren. Sie haben es nicht geschafft, diese doofe Mauer zu bauen. Und ich meine, damit sind wir auch schon am Ende der republikanischen Agenda, weil es ja so ein bisschen einen Teil des Problems der Partei darstellt. Aber die sind quasi on their own terms, sind sie gescheitert. Und dazu kam dann natürlich die Geschichte, dass sie in der Zwischenzeit auch in ganz vielen Ebenen zwar insofern tätig waren, als dass sie Sabotage betrieben haben. Also wenn man sich anschaut, was für Leute unter Donald Trump in den Ministerien kamen, ja, dieser, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Pruitt im Energieministerium oder solche Leute, die waren ja im Endeffekt gar nicht im Job. Ja, die saßen quasi in ihren jeweiligen Büros, aber die haben ihre Aufgabe hauptsächlich darin gesehen, die Behörde, die sie nominell leiten, kaputt zu machen. Und die waren aber auch darin nicht besonders gut. Und einer der Artikel, den du geschrieben hast, den habe ich in den Shownotes verlinkt. Und es gibt auch andere Artikel in quasi dieser in diese Richtung, die ich ebenfalls noch mit verlinkt habe, die argumentieren, dass das 2024 anders sein würde, vorausgesetzt, dass Donald Trump die Wahl wieder gewinnt. Weil die Republicans, anders als 2016, wo sie ja überhaupt nicht damit gerechnet haben, diese Wahl zu gewinnen. Nicht nur wir Beobachtende lagen ja damals alle falsch, sondern die Republicans ja auch. Die gingen ja davon aus, dass sie verlieren. Dieses Mal haben sie einen Plan. Und kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja? Was ist quasi die Agenda der Republikaner für eine mögliche Präsidentschaft 2024 bis 2028?
Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, ob man von der Agenda der Republikaner sprechen sollte oder von der Trump-Agenda, weil die nicht immer deckungsgleich sind. Und da können wir vielleicht auch mal anfangen, die Probleme, die Trump in den ersten 4 Jahren im Weißen Haus hatte, die er zum Glück hatte. Weil viele hatten ja gedacht, wenn er jetzt wirklich mal durchregiert mit seinen Vorstellungen, was er im Wahlkampf angekündigt hat, das könnte schon ein extremer Stresstest für die Demokratie in den USA sein. Das ist dann die ersten 2 Jahre überhaupt nicht eingetreten. Er hat zwar viel trompetet, aber umgesetzt worden ist nichts. Und das lag daran, dass nicht nur die Republikaner nicht dran gedacht haben, dass er gewinnt, sondern er selber auch nicht. Und er ging dann halt in dieses Amt ohne eine Vorstellung und ohne überhaupt das Personal zu haben, um diesen Apparat, so ein Weißes Haus ist ja nicht nur der Präsident, der im Oval Office sitzt, da sind ja zehntausende Menschen, die für ihn arbeiten, die zum Teil auch nicht nur für Trump arbeiten, sondern die eben für den Präsidenten arbeiten und auch über mehrere Präsidenten hinweg diesen Job haben. Das ist ja dieses, was wir in Deutschland auch haben, dieses Beamtentum, dass wir in den Ministerien Leute haben, die Expertise haben, die so ein institutionelles Gedächtnis haben, dass Politik auch von Administration zu Administration weitergeführt werden kann. Und das hatte er halt alles nicht. Er konnte seine Leute nicht reinbringen, weil er nicht damit gerechnet hatte, weil die Posten auch zum Teil besetzt waren. Und dann musste er es hinbekommen, seine eigene Basis anzusprechen. Gleichzeitig musste er, und das war für ihn auch sehr schwierig, seine zweite Säule, bei warum er die Wahlen gewonnen hat, die Hardcore-Evangelikalen, die musste er auch bei der Stange halten. Und er musste natürlich auch die Wirtschaftsinteressen in den USA bedienen. Und da stehen eigentlich die Republikaner hinter. Und wenn man über traditionelle republikanische Interessen spricht, dann sind das Wirtschaftsinteressen. Auch die Steuerreform, die Trump durchgesetzt hat, das war nicht seine Idee. Das war die Wirtschaft, die ihm gesagt hat, entlaste mal die Spitzenverdiener. Und er hat dann natürlich ein bisschen noch was für seine eigene Familie getan, dass die auch weniger Steuern zahlen müssen. Aber das war das republikanische Establishment, unterstützt von der Wirtschaft, die ihn da gedrängt haben. Und diese Kombination hat er dann lange Zeit, musste er damit balancieren, um Stabilität in der Administration zu haben. Und das ist ihm dann vor allem in den nächsten 2 Jahren, also in den letzten beiden seiner Präsidentschaft, immer besser gelungen. Dann hat er auch versucht, seine Leute da einzusetzen in den Ministerien. Die waren halt teilweise auch nicht richtig qualifiziert. Das hast du schon richtig gesagt. Die saßen dann da und wollten eigentlich ihr eigenes Ministerium abschaffen und waren dazu dann auch nicht in der Lage. Da kann man nur sagen, da hatten wir Glück. Aber daraus hat Trump und sein Team gelernt. Und die haben jetzt schon Planungen vorgelegt, was sie machen werden, wenn Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Und da kann man schon ein bisschen Angst bekommen, weil er will den ganzen Regierungsapparat streamlinen. Also jetzt, wenn ein neuer Präsident ins Amt kommt, kann der so bis zu 4000 Positionen neu besetzen. Die muss man natürlich auch erstmal finden. Da wird Trump auch schon Schwierigkeiten haben, überhaupt so viele Leute zu finden, die noch für ihn arbeiten wollen. Aber er hat das jetzt so vor, dass er den ganzen Apparat umkrempelt, dass er fast jeden in der Exekutive feuern kann. Das ist natürlich auch immer sein Slogan gewesen von seiner Fernsehshow, die er hatte, You're Fired. Und dass er dann überall seine Leute platzieren kann, dass seine Politik auch umgesetzt werden kann. Weil das war so ein Beharrungsfaktor auch in den ersten 4 Jahren, dass die Ministerien teilweise gar nicht umgesetzt haben, was er vorgegeben hat, weil da eben noch rational denkende Menschen an den Schreibtischen waren. Und wenn das jetzt in einer möglichen zweiten Amtszeit passiert, dann feuert er die einfach. Und dann werden da irgendwelche verrückten Leute eingestellt, die als einziges Kriterium haben müssen, dass sie bedingungslos das umsetzen, was Trump ihnen sagt. Und das würde die Exekutive extrem mächtig machen in diesem fragilen System der Checks and Balances. Und das könnte katastrophale Folgen haben für Außenpolitik, für Handelspolitik, Sicherheitspolitik, aber auch interne Sachen, Sozialpolitik, Steuerpolitik. Da würde er wirklich den Regierungsapparat massiv auf eine Person zuschneiden. Und das würde einen Trend umkehren, der genau andersrum lief im 20. Jahrhundert, dass nicht mehr der Präsident der mächtigste Mann war, sondern die Präsidentschaft eher eine politische Institution war, wo der Präsident halt an der Spitze versuchte, ein paar Prioritäten zu setzen, aber immer auch mit seiner eigenen Bürokratie das aushandeln musste. Und das wird nicht mehr der Fall sein. Und das sind bedenkliche Signale, die da in Arbeitspapieren aus dem Trump-Lager schon publiziert werden, die hier die Politik in den USA grundsätzlich verändern werden.
Ja, das ist ja auch deswegen so bemerkenswert, weil das so unglaublich unrealistisch alles ist. Ja, das ist ja ein tiefes Unverständnis über die Funktionsweise von Regierungen letzten Endes, das damit drin steckt. Die Republicans, die werfen im Endeffekt immer diese Verschwörungsthese, dieses sogenannten Deep State in den Raum, der sie quasi an der Umsetzung ihrer Sachen hindert. Aber letzten Endes habe ich immer das Gefühl, wenn man sich so die Äußerungen von diesen Menschen wirklich anschaut, die haben gar keine Ahnung, mit was sie es eigentlich zu tun haben. Die sprechen zum Beispiel über das amerikanische Finanzamt, über die IRS, als ob da irgendwie so 20 Leute in einem Raum sitzen. Und nicht, wie viele Menschen arbeiten da? 30, 40, 50.000 Minimum? Ja, also das sind gigantische Bürokratien und die behandeln die aber, als wären das so kleine Start-up-Klitschen, in denen man einfach mal eben 20 neue Leute einstellt und dann läuft der Laden. Und das gleichzeitig ist das natürlich unsere große Chance, weil die können das Personal ja gar nicht auswechseln. Ja, also die können jetzt ja quasi sagen, ja, wir feuern die alle, aber man kann ja nicht einfach mal 50.000 Finanzbeamte feuern und 50.000 neue einstellen. Die Leute gibt's ja gar nicht. Ja, auch hier, das braucht ja Expertise. Und ja, in einem gewissen Rahmen wollen die ja quasi Flachpfeifen einstellen. Ja, das ist ja quasi die ganze Idee. Expertise ist der Republikanischen Partei ja zutiefst suspekt. Das ist ja was, da haben die mittlerweile ein Grundmisstrauen dagegen. Wenn jemand sein Geschäft versteht, dann ist er ein Feind. Und zwar relativ unabhängig von der politischen Ausrichtung tatsächlich. Das hat ja auch ganz viele von diesen Profis aus der Republikanischen Partei rausgetrieben. Ja? Diese ganzen Never-Trumper, die rekrutieren sich ja ganz stark aus diesem Milieu, wenn man so an Menschen denkt wie Tom Nichols oder sowas. Das sind ja eigentlich wirklich Bockstandard-Konservative, die mittlerweile Democrats wählen und zur Wahl von Democrats aufrufen, einfach weil sie sagen, das geht überhaupt nicht, was die machen, weil eben dieses Traditionelle komplett raus ist. Und ich glaube, an der Stelle haben wir quasi die größten Friktionen innerhalb dieses gegnerischen Lagers. Wir haben auf der einen Seite die Reste der klassischen republikanischen Partei, die haben auch kein Interesse an kompetentem Regierungshandeln, weil ihr Ziel ja seit mittlerweile über 20 Jahren, ich werfe ja als Namen einfach mal Grover Norquist in den Raum, mit diesem berühmten Zitat von man möchte quasi die Regierung so weit zusammenkürzen, bis man sie in der Badewanne ertränken kann. Die haben ja schon auch diese Idee, dass man quasi das Regierungshandeln massiv zurückschneidet, was auch grotesk unrealistisch ist. Deswegen scheitern die ja ständig. Alles, was die schaffen, ist, das System dysfunktional zu machen. Aber mit ihren eigentlichen Kürzungsplänen kommen die ja nie durch. Aber trotz allem braucht diese Zweige, das ist ja diese wirtschaftsnahe Zweige, die Chamber of Commerce und die ganzen Leute. Was die brauchen, ist ja trotzdem kompetentes Personal, das diese Steuerkürzungspolitik durchführt. Ja, hervorragend, dass diese Steuerkürzungspolitik durchführt. Und das geht ja quasi eben nicht mit diesen 20 Leuten, die einfach mal quasi random von der Straße oder aus ihren YouTube-Kanälen geklaubt werden und dann in dieses Ministerium gesetzt. Und dann hast du eben diese Trumpisten, die keine Ahnung von Regierungshandeln haben, die da alle als Seiteneinsteiger reinkommen, mit sehr großer Überzeugung, mit sehr viel Engagement, aber eben auch mit keinerlei Fachkenntnis. Und die sind eben die großen Elefanten im Porzellanladen. Und wer mittlerweile im Endeffekt gar nicht mehr in der Partei ist, sind so eben diese klassischen Leute wie der erwähnte Tom Nichols oder so, die früher dieses ganze außenpolitische Establishment der Republikaner beispielsweise, die existieren alle nicht mehr. Und hier ist es eben, wo das gefährlich wird. Weil ob die Amerikaner ihren Sozialstaat zerlegen oder ihr Steuersystem, das kann uns ja relativ egal sein erstmal. Aber wenn eben im Auswärtigen Amt die Flachpfeifen die Kontrolle übernehmen und irgendwelchen Unsinn treiben, dann wird es sehr schnell sehr gefährlich. Und da hast du ja schon korrekt gesagt, da haben jetzt die Karriere-Civil Servants bisher die Kontrolle halbwegs ordentlich behalten. Das Militär hat im Endeffekt eingefangen, was auch immer für Unsinn da aus der Trump-Administration kam. Und das Auswärtige Amt selbst hat es auch geschafft, da die schlimmsten Auswüchse einzufangen. Aber die wissen ja jetzt, wie die das gemacht haben. Ja, die haben es quasi 4 Jahre lang gelernt, wo werden wir gestoppt. Und die werden versuchen, mit aller Macht das zu verhindern, dass das nochmal passiert. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie Erfolg haben in dem Sinne, wie sie es tun. Aber das Problem sind quasi die ganzen Kollateralschäden, die dabei entstehen werden.
Genau, also das ist ja auch das haben wir ja auch gesehen oder sehen wir jetzt auch gerade bei dieser Debatte, dass Trump ja auch Supreme Court Richter ernannt hat, die jetzt seine Politik dann unterstützen, oder er hat ja auch viele Bundesrichter ernannt. Das ist ja eine Rekordzahl von Bundesrichtern, die Trump auch, die Posten, die er da besetzt hat. Und wir sehen jetzt momentan, dass auch diese Richter gegen Trump urteilen. Also wir sehen die Beharrungskräfte dieses Systems, und das haben wir eben vorher auch im Außenministerium gesehen oder das haben wir beim Militär gesehen. Da hat er ja auch wahnsinnige Pläne vorgehabt. Da musste das Militär ihm ja Pläne für einen Einmarsch im Iran bereitstellen. Und es gibt wohl interne Berichte, dass er das auch umsetzen wollte, und man musste ihn davon abhalten, dass er das umsetzt. Und da war das Militär wohl auch sehr stark involviert, hier gegenzusteuern. Und ich glaube auch nicht, dass er mit diesen Vorstellungen das alles, diese institutionellen Beharrungskräfte, aus dem Weg räumen kann. Aber was er erfolgreich geschafft hat, und auch seine anderen Anhänger, Marjorie Taylor Greene und die ganzen Leute, die da im Kongress jetzt sitzen und ihn unterstützen, ist diese ganzen institutionellen Mechanismen parteipolitisch motiviert zu kritisieren. Also das ist dann nicht mehr die Bürokratie alleine, sondern das sind die Demokraten. Manchmal hat das dann auch noch so antisemitische Konnotationen. Dann kommen noch Bill Gates und das internationale Judentum, was zusammen mit Obamas und den Clintons den Staat beherrscht. Und die werden dann zu Feinden des Volkes erklärt. Also ich glaube auch nicht, dass Trump jetzt unmittelbar dann in der Lage wäre, all diese institutionellen Mechanismen außer Kraft zu setzen. Aber durch diese Delegitimation dieser institutionellen Ordnung und auch des politischen Gegners, der nicht mehr ein Gegner ist, sondern ein Feind in der Definition der Republikaner, wird halt das Vertrauen eines Großteils der Bevölkerung in diese demokratischen Institutionen massiv erschüttert. Und das kann eben zu Gewalt führen. Und deswegen sprechen auch schon einige von den Chancen eines zweiten Bürgerkriegs in den USA, der natürlich nicht so aussehen wird wie der erste Bürgerkrieg. Das werden nicht irgendwie große Heerformationen sein, die sich in New York Schlachten liefern, sondern das werden terroristische Aktionen sein, die dann stattfinden, gegen Wahlen, gegen Bundesinstitutionen. Und dann wird sich ein Polizeistaat entwickeln. Also das ist für mich die realere Gefahr dieser Politik, die Trump da momentan forciert, weil ich glaube, dass die Institutionen noch genug Beharrungskräfte haben. Und es wird ja auch immer oft so ein Vergleich hergestellt zwischen Weimar. Ist das jetzt sowas wie Weimar? In Weimar waren alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Eliten antidemokratisch. Das ist in den USA noch nicht der Fall. Da sind wirklich die Wirtschaftseliten, die wollen Trump auch nicht haben, aber sie wissen momentan, nur mit Trump kann man noch einige von diesen Interessen der Wirtschaft auf niedrige Steuersätze und weniger Regulierung durchsetzen. Das ist halt mit den Demokraten nicht mehr zu machen. Deswegen unterstützen sie ihn noch, aber sie haben ihn auch schon wegen seiner Handelspolitik, seiner globalen Verunsicherung, die er da mit seinem Auftreten auf der internationalen Ebene verursacht hat, massiv kritisiert. Und da wird er auch keine Unterstützung groß mehr bekommen. Aber ich sehe wirklich die Gefahr eines steigenden Gewaltbereitschaft seiner Anhänger. Und das kann zu einer Integrationskrise des politischen Systems führen.
Ja, das haben wir von Anfang an gesehen, ja, von Charleston 2017, als da dieser Anschlag letzten Endes stattgefunden hat auf eine Gegendemonstration, wo Trump dann diesen berühmten Satz losgelassen hat von den fine people on both sides, also diese Relativierung, die da drin steckt. Und ja, wie du schon sagst, ja, das ist eine Vergewalttätisierung sozusagen dieses gesamten politischen Prozesses, die vergleichsweise einseitig ist. Nicht komplett tatsächlich, aber weitgehend. Zumindest, also vom Umfang her ist es einfach überhaupt kein Vergleich. Das ist natürlich bei Terroranschlägen ein relativ geringer Trost, weil das braucht ja nur sehr wenig Leute, um Terroranschläge durchzuführen. Aber ja, diese Gefahr, die schwebt gerade ständig im Hintergrund. Und gerade wenn wir dann eben dieses Ereignis vom 6. Januar 2021 anschauen, mit diesem berühmten Sturm auf das Kapitol, da können wir wirklich deutlich sehen, in welche Richtung das geht. Und es ist ja auch nicht so, als hätte es dafür keinen Präzedenzfall in der amerikanischen Geschichte. Ja, während der gesamten sogenannten Reconstruction, so ab, wann war das, so ab 1870, 75 rum, wurden ja solche Terrortaktiken bereits benutzt. Also das ganze Spielbuch, das ganze Handbuch sozusagen ist bereits da. Und wir sehen das eben in den republikanisch dominierten Bundesstaaten, also gerade in den Südstaaten, wird das massiv ausgefahren, ja, mit dieser wählenden Unterdrückung. Und der nächste logische Schritt eigentlich ist quasi diese politische Instrumentalisierung von Terrormilizen. Und auch diese Strukturen existieren ja schon. Ja, diese vielen, vielen Milizen, du hast vorher mal die NRA erwähnt, aber da gibt es eine ganze Latte von Gruppierungen, die in unterschiedlichen Extremismusgraden, aber letztlich alle eigentlich im rechten Spektrum zu finden sind. Es gibt so ein paar ganz wenige Waffenfans auf der Linken, aber das sind wiederum von den Zahlen her so wenige, die würden letzten Endes direkt untergehen. Das ist völlig chancenlos. Aber wir reden hier von wirklich 10 bis Hunderttausenden von Leuten auf der Rechten, die grundsätzlich für sowas mobilisierbar sind. Und wenn dann quasi die Polizei anfängt und die staatlichen Systeme aktiv mit denen zusammenzuarbeiten in politischen Repressalien gegen den politischen Gegner, dann haben wir tatsächlich ein riesiges Problem. Und das ist ja damals wirklich lang anhaltend gewesen. Ja, wir hatten ja noch in den 1930er Jahren regelmäßige Lynchings in den Südstaaten, gegen die Bundespolitik nichts machen konnte, weil die Südstaaten das blockiert haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das gehört so zu diesen unterdrückten, beziehungsweise verdrängt ist, glaube ich, das bessere Wort, diese verdrängten Teile der amerikanischen Geschichte, dass da wirklich im Kongress offen debattiert wurde, sollen wir vielleicht Gesetze machen, dass die Leute nicht mehr auf offener Straße Schwarze lynchen? Und da war die Antwort, nee, das machen wir nicht, weil das widerspricht den Freiheitsidealen der amerikanischen Verfassung. Und das ist problemlos vorstellbar, dass zumindest in den republikanischen Staaten es wieder in diese Richtung geht. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich.
Ja, und das in Kombination eben mit dem zweiten Verfassungszusatz, dem Recht, Waffen tragen zu dürfen, was ja auch in einigen Staaten wirklich schon pervers ausgelegt wird. Da gibt es ja null Regulierung und man kann auch, wenn man dann wählen geht, mit seiner Waffe in einigen Distrikten in die Wahlurne, ins Wahlamt reingehen und seine Stimme abgeben. Und da haben ja auch schon die Republikaner nach der Wahl 2020 aufgerufen, wir brauchen dann Wachposten bei der nächsten Wahl, die dann bewaffnet gucken, ob auch die Leute wirklich wählen, die wählen dürfen. Und ich meine, das mag man sich mal vorstellen, wenn dann da so schwer bewaffnete Leute an den Wahllokalen stehen und gucken, welche Leute wählen gehen und vielleicht einige davon abhalten, was das für ein Bild auch nach außen darstellen würde und was das für den demokratischen Prozess heißt. Da müsste da ja wieder Polizei oder Nationalgarde auflaufen. Und dann haben wir genau diesen Militarisierungsprozess, den du ja auch beschrieben hast, der in den USA eigentlich nie völlig weg war und zum Teil auch ignoriert worden ist, gerade Jim Crow-Era im Süden. Und da muss man ja auch sagen, das waren ja da nicht die Republikaner, das war ja die Demokratische Partei im Süden, die da extrem konservativ dieses System auch unterstützt hat und dann erst mit der Verabschiedung der Bürgerrechtsgesetzgebung in den späten 60er Jahren da diese konservative demokratische Basis zerplatzt ist und wir jetzt von Republikanern im Süden sprechen als der politischen ideologischen Kraft, die immer noch, mit diesem strukturellen Rassismus zusammen gedacht werden muss.
Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, so quasi in ganz langsam in den Ausblick überwandeln, nämlich wie sind die Chancen sozusagen, all diese Szenarien zu verhindern. Wenn wir jetzt ganz spezifisch von 2024 reden, reden wir von der Präsidentschaftswahl. Das heißt, davon ist völlig unberührt, was die Republikaner in den jeweiligen Einzelstaaten machen. Das ist was, das läuft so oder so. Und es lässt sich nur durch Initiative vor Ort verhindern. Und da sind die Democrats, das muss man ganz klar sagen, bisher ziemlich schlecht aufgestellt. Da ist Georgia so ein bisschen eine Ausnahme gewissermaßen, aber wenn man in den Staaten schaut wie Alabama oder Tennessee oder Mississippi, da ist einerseits der Lebensstandard auf einem Niveau, der spottet jedem Entwicklungsland, zumindest teilweise, also das ist wirklich abartig. Und zum anderen sind da eben diese Maßnahmen unglaublich weit vorangeschritten. Und daran wird auch die Präsidentschaftswahl, egal wie sie ausgeht, nichts ändern. Aber wenn man sich jetzt eben ganz spezifisch die Person Donald Trumps anguckt und im weiteren Sinne die Position der Republicans, dann haben die ja durchaus das Problem, dass ihre Positionen nicht mehrheitsfähig sind. Erstens. Sie haben zweitens einen Kandidaten, der ebenfalls alt ist, was keinen interessiert, aber der da dazu unglaublich unbeliebt ist. Ja, noch unbeliebter als Biden. Trumps Beliebtheitswerte, die sind ja wirklich seit mittlerweile, lass mich rechnen, fast 8 Jahren, 7 Jahren jetzt, sind die bockstabil. Ja, der Mann ist super unbeliebt. Alle AmerikanerInnen haben eine festgefügte Meinung über den Mann und die wird sich auch nicht mehr ändern. Das heißt, dieser Aspekt der Mobilisierung, den du vorher gebracht hast, ist eigentlich das alles Entscheidende, weil niemand wird sich überreden lassen, Trump zu wählen oder aber auch ihn nicht zu wählen oder fast niemand zumindest. Also das ist kaum eine relevante Frage. Die Frage ist letztlich, gehen die Leute überhaupt zur Wahl oder eben nicht? Da haben wir dann eben so Geschichten wie, der Mann steht vor Gericht, der hat Skandale ohne Ende an der Backe und nutzt diese Skandale ganz offensiv, um sich zu inszenieren als ein Opfer des Systems. Und die Frage, die letztlich im Raum hängt, ist, reicht das, um die ungefähr 44%, 45%, 46% der Stimmen zu erreichen, die er braucht, um gerade so wieder in diesem Electoral College einen ganz, ganz knappen Sieg rauszuziehen, weil mehr wird er ziemlich sicher nicht schaffen.
Also ich habe auch 2016 gesagt, er wird nicht gewinnen. Also ich war auch einer derjenigen, die das nicht vorhergesehen hat. Ich hatte schon gedacht, dass es knapp und problematisch wird. Also deswegen sollte ich vielleicht vorsichtig sein mit Prognosen. Ich habe auch nicht gedacht, dass der Brexit stattfinden wird, aber da hatte ich auch viele Kollegen, die da genauso gedacht haben. Aber um das vielleicht vorsichtiger zu formulieren, ich sehe diese stabile Anhängerschaft. Ich sehe auch eine völlig verunsicherte republikanische Partei, die momentan nicht weiß, ob man nur mit Trump Wahlen gewinnen kann oder ob man gegen Trump Wahlen gewinnen kann. Ich glaube, momentan kann man gegen Trump halt keine Wahlen gewinnen. Und deswegen trauen die sich nicht aus der Deckung raus, weil das eventuell moderate Kräfte noch weiter zerstören würde. Aber die Unzufriedenheit ist groß und wir dürfen auch nicht diese verzerrte Wahrnehmung, die wir manchmal im Mediendiskurs haben, dass jetzt wirklich die Amerikaner alle Trump wollen. Also viele Republikaner wählen Trump auch mit einem Magengrummeln. Die wählen den nicht, weil er Trump ist, sondern die wählen den, weil er Republikaner ist und weil sie keine Demokraten wählen. Das ist diese Polarisierung. Du hast ja auch gesagt, Wechselwähler gibt es überhaupt nicht mehr. Die Mitte verschwindet so ein bisschen. Deswegen sehe ich keine großen Faktoren, die über diesen Mobilisierungsaspekt mir zeigen, dass er an Unterstützung seit 2020 dazugewonnen hat. Und da hat er die Wahlen deutlich verloren, wenn man sich die Gesamtstimmenzahl anguckt. Das sind ja wirklich mehrere Millionen Stimmen Unterschied gewesen zwischen Biden und ihm, weil beide Rekord mobilisiert haben. Ich glaube, das werden beide nächstes Jahr nicht schaffen, diese Rekordmobilisierung. Und die Frage ist wirklich, wer kann einigermaßen besser mobilisieren? Und so wird die Wahl dann gewonnen. Und das ist natürlich ein riskantes Geschäft. Und ich kann auch nur sagen, aus der Außendarstellung des Biden-Teams und der Demokratischen Partei, die machen momentan einen sehr entspannten Eindruck. Ich glaube, die Demokraten gehen momentan davon aus, dass die Leute jetzt im nächsten Jahr merken, dass es ökonomisch besser läuft. Und das ist ja immer noch der wichtigste Faktor für Amerikaner, wenn sie wählen gehen. Wenn sie das Gefühl haben, wirtschaftlich geht's aufwärts, dann wird die Partei, die an den im Regierungssitz sitzt, wiedergewählt. Und ich glaube, darauf bauen die Demokraten gerade sehr stark und Biden auch. Aber das kann natürlich auch ein Risikofaktor sein, wenn man sich zu sicher ist. Und wir haben ja über all diese strukturellen Faktoren, Electoral College, Wahlmanipulation im Sinne von Wählerregistrierung schwierig machen, gesprochen. Und wenn dann so zwei Blöcke sich eigentlich unversöhnlich gegenüberstehen, dann können eben wenige Stimmen schon große Konsequenzen haben. Und das wissen die Demokraten momentan aber auch. Und wenn ich mir so die letzten Wahlergebnisse, es gab ja auch so einige Sonderwahlen, die Zwischenwahlen, die letzten Präsidentschaftswahlen, du hast es am Anfang ja gesagt, Trump hat keine Wahl mehr gewonnen seit 2016. Und ich sehe keinen Grund, warum das jetzt groß anders wird. Deswegen versuchen die auch, und da sind wir zum Glück vielleicht gar nicht so gekommen, dieses Hunter-Biden-Argument zu machen, dass Biden halt als Präsident auch korrupt und bestechlich ist und man ihn des Amtes entheben sollte. Deswegen läuft ja schon wieder eine Debatte, ob es ein Impeachment-Verfahren geben soll. Das ist ja dieser Trump-Flügel in der Republikanischen Partei, die das im Repräsentantenhaus fordern. Offiziell wird jetzt eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob es zu einem Impeachment-Verfahren kommen soll. Das ist eine Konzessionsentscheidung der Republikanischen Parteiführung. Aber man weiß, man hat keinerlei Beweise dafür, dass Biden, also Joe Biden, korrupt ist oder irgendwie sich aus dem Ausland hat bezahlen lassen. Wir wissen, was Hunter Biden gemacht hat. Das ist tragisch. Das ist zum Teil auch strafrechtlich relevant, wenn man als Drogenabhängiger illegal sich Waffen besorgt hat und auch Steuerhinterziehung gemacht hat. Wird ja kein normaler Mensch sagen, dass man das nicht gerichtlich verfolgen sollte. Aber es hat keine Konsequenzen für die Amtsgeschäfte Bidens. Und dieser Laptop, der da immer thematisiert wird, auf den die ganzen Informationen waren, den hat Rudy Giuliani schon seit 8 Jahren. Und wenn da irgendwas drauf wäre, was Joe Biden belasten würde, dann wäre das schon längst an der Öffentlichkeit. Da ist also nichts, was diesen Präsidenten jetzt belastet. Aber die Republikaner brauchen diese Skandal-Debatte, um noch im politischen Rennen zu bleiben. Und deswegen, er ist stark bei den Republikanern, aber ich sehe kein einziges Argument, warum er in den letzten 3,5 Jahren hätte stärker werden sollen als Kandidat. Und das muss Trump, um diese Wahlen zu gewinnen.
Ja, ich sehe das auch so. Ich bin auch vorsichtig geworden seit 2016 mit absoluten Vorhersagen. Aber ich würde auch in diese Richtung gehen, wie soll man sagen, sofern sich nicht irgendetwas grundlegend an dieser Dynamik ändert, haben wir letztlich eine ähnliche Chance wie 2016, dass Trump die Wahl verliert, nämlich so ungefähr 2-1. Ja, und das war es ja damals auch. Also diese Einschätzung von 538 mit diesen 70% Chance für Hillary Clinton, das war ja nicht falsch. Ja, aber 70% ist halt nicht 100. Ja, und ich denke, ungefähr so stehen wir gerade auch wieder da, so rein als Bauchgefühl her, letzten Endes.
Man kann aber auch übers Bauchgefühl hinausgehen. Also wenn man schon jetzt die Umfragen, die immer genannt werden, sind ja nationale Umfragen. Ich habe mir das auch mal angeschaut, wie das in den Einzelstaaten aussieht. Und da kann man ja so verschiedene Modelle entwickeln, welche Staaten muss welcher Kandidat wirklich sicher gewinnen und wo liegen sie momentan außerhalb der statistischen Spannweite, Fehlerquelle. Und da muss Trump wirklich fast alle umstrittenen Staaten gewinnen, von diesen 4, 5, um eine Chance zu haben. Und Biden muss nur 2 davon gewinnen. Und dann hat Trump keine Chance mehr zu gewinnen. Also dieses Narrativ, was wir momentan haben, die liegen beide gleich auf in Umfragen. Und da muss man auch kritisch drüber reden, was sagen uns solche Umfragen, sagen halt nichts über die Siegeschancen. Und da sind diese Umfragen aus den Einzelstaaten in ihrer Konsequenz für das Wahlergebnis im Electoral College schon verlässlicher. Und da sieht es momentan für die Demokraten und für Biden mit allen möglichen Faden, wie man diese Wahl gewinnen kann, deutlich besser aus als für Trump.
das kalte Wasser, das ich über diese Prognose schütten würde, vielleicht auch so ein bisschen als Advocatus Diaboli, ist diese Geschichte von der Blue Wall von 2016. Weil auch da waren die Rechnungen alle entsprechend. Ja, Hillary Clinton kann diesen und jenen Staat alle verlieren und Trump braucht die alle. Das Problem ist, dass natürlich rein technisch gesehen alle diese Staaten unabhängige Wahlergebnisse haben, aber insgesamt korrelieren die natürlich sehr stark. Also wenn Trump plötzlich beginnt, tatsächlich in diesen Staaten zu gewinnen, dann gewinnt er vermutlich in allen. Und Joe Biden verliert auch in allen. Das ist ja schon auf eine gewisse Art und Weise miteinander verknüpft. Deswegen würde ich da so quasi auch ein bisschen warnen letztlich, weil das war ja genau das Problem 2016, dass auch da die Umfragen das quasi gezeigt haben, aber da so viele Staaten so knapp sind, ist, wenn einer von denen kippt, dann kippen sie wahrscheinlich alle. Und ich glaube nicht, dass sich an der Dynamik grundlegend was geändert hat. Da sind wir wieder an diesem strukturellen von dem Electoral College. Und das wäre jetzt meine absolute Abschlussfrage, weil uns die wieder an den Anfang des Podcasts zurückführt. Wie viel von dieser gesamten Dynamik, die wir hier sehen, ist eigentlich spezifisch amerikanisch? Und ich habe so das Gefühl, erneut, ich stelle quasi hier die These in den Raum, dass die Methoden, die hier angewendet werden, also diese rein politischen Dynamiken, also Polarisierung, die Delegitimierung des Gegners, dieses zum Feind erklären der Medien, der Versuch, der Aufbau einer eigenen Blase und so weiter, das ist alles nicht spezifisch amerikanisch. Das sehen wir eben auch bei der AfD, wir sehen das in Ansätzen bei sowas wie dem Hubert Aiwanger, wir sehen das bei Orban, wir sehen das teilweise bei den Tories und so weiter und so fort. Was ich als spezifisch amerikanisch sehen würde, ist tatsächlich dieser Irrsinn letzten Endes in der Inkompetenz von diesen Leuten und in diesem Bemühen, den Staat zu sabotieren. Das sehe ich tatsächlich bei anderen Leuten nicht. Also ich habe so das Gefühl, wenn die AfD an die Macht kommt, die hätten ein viel klareres Verständnis davon, wie sie diese Institutionen ihrem Willen unterordnen würden, anstatt zu versuchen, sie kaputtzuschlagen. Und wir sehen ja, bei Orban haben wir ja ganz spezifisch gesehen, oder auch in Polen oder so, da lief dieser ganze Machtübernahmeprozess ja über die Institutionen. Und ich habe das Gefühl, die sind einfach viel geschickter als Trump.
Nee, du hast vollkommen recht. Das hat was mit, wie qualifiziert die Leute sind, aber es hat auch was damit zu tun. Ich glaube, das ist noch ein großes Vorteil parlamentarischer Systeme, dass die Funktion von politischen Parteien als so eine Art Gatekeeper, wer kommt eigentlich in politische Verantwortung, in Regierung oder auch in Parlamente, viel stärker ausgeprägt ist als in den USA. Ich glaube, wenn wir auch, das ist auch immer das größte Missverständnis, wenn wir hier über politische Parteien in den USA sprechen, die sind in der Verfassung nicht genannt. Die haben überhaupt keine Funktionen. Das sind private Unternehmen, die versuchen, Leute in politische Ämter zu bringen. Aber sie haben eben nicht die Funktion, wie in Deutschland, auch Kandidaten zu rekrutieren, zu sozialisieren, Themen zu finden. Und sie haben durch dieses Vorwahlsystem auch ihre Kompetenz verloren, bei der Auswahl der Kandidaten entscheidend einzugreifen. Und das hat eben solche Kandidaten wie Trump möglich gemacht, obwohl die Republikaner das nicht wollten. Das muss man dann kritisch sehen. Es hat aber auch zum Beispiel Obama möglich gemacht. Auch das wollte damals die Demokratische Partei nicht. Aber das ist ein großer Unterschied, der, glaube ich, vieles von dieser Radikalität und diesem Amateurhaften, was wir ja immer diskutiert haben, erklären kann, weil die Leute halt dieses Geschäft nicht von der Pike auf lernen, wie das hier in Deutschland noch der Fall ist. Es wird zwar hier auch immer mehr kritisiert, es müssen mehr Außenseiter rein, aber ich finde das Argument immer schief. Ich würde ja auch nicht ins Flugzeug steigen und sagen, ich will keinen erfahrenen Piloten haben, ich will jemanden haben, der das vorher noch nie gemacht hat. Und ähnlich sollte man das natürlich auch in der Politik sehen. Und Außenseiter machen nicht immer die bessere Politik. Es hat auch was damit zu tun, dass man das von der Pike auf lernen muss. Und das haben solche Leute wie Trump eben nicht. Und das liegt daran, dass die Parteien diese Funktion nicht mehr haben, diesen Auswahlprozess maßgeblich mit zu beeinflussen.
Das ist doch ein guter Schlusspunkt. Dann hoffen wir einfach alle, dass 2024 Trump ein dann wahrscheinlich letztes Mal scheitert. Wenn wir richtig, richtig optimistisch sind, dann nehmen wir das als Anlass für eine Grunderneuerung der Republikanischen Partei. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Aber ich danke dir in jedem Falle für dieses sehr informative und ausführliche Gespräch. Ich hoffe, für unsere Zuhörenden war es ebenfalls spannend. Und vielleicht sprechen wir uns ja in einigen Monaten wieder und schauen uns die aktuellen Entwicklungen an. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.